sehr bewegend, eure Zeugnisse. To be continued, sagt man ja manchmal. Also es geht bestimmt noch weiter. Und es interessiert mich auch noch, von euch zu hören. Wir haben jetzt den dritten Gottesdienst und beim ersten Mal habe ich darüber gesprochen, über die Gemeinde, die Ekklesia, wie das heißt, und dass Jesus zu Petrus sagt, dass er der Fels ist und dass er die Gemeinde baut und dass, wenn sie auf den Felsen Jesus gegründet ist, dass die Gemeinde nicht von den Pforten der Hölle überwunden wird. Wir, heute, die wir hier sitzen, wir sind die Gemeinde. Dann habe ich auf dieses Gleichnis Bezug genommen, dass wer sein Haus auf Fels baut, danke, das ist derjenige, der die Worte Jesu hört und tut. Das heißt, damit die Gemeinde auf diesen Fels Jesus Christus baut, geht es darum, dass wir lernen zu hören und es zu tun. Der letzte Gottesdienst, letzte Woche, da war ein starker Schwerpunkt darauf, dass wir als Gemeinde eine Berufung haben, Könige und Priester zu sein. Und dass dieser königliche Dienst, das verstehen wir alle, was es heißt, König zu sein, aber dass dieser priesterliche Dienst geistliche Opfer brachte und dass ein geistliches Opfer ein Opfer ist der Fürbitte. Und ich habe dann so das betont und da war auch Raum dafür da, dass wir Gemeinde jetzt so bauen, dass wir anfangen, füreinander Fürbitte zu tun und dass ihr euch jemand aufs Herz legen lasst. Das wäre jetzt auch nochmal, vielleicht legt Gott euch jemand aufs Herz, für den ihr beten könnt. Und dass es hier nicht um Gebäude geht, sondern dass es bei Gemeinde um Menschen geht. Und dass, wenn wir jetzt weitere Schritte gehen als Gemeinde uns wieder finden, dass wir uns jemand aufs Herz legen lassen, für den wir Fürbitte tun. Und dass das dieser priesterliche Dienst ist und dieses priesterliche Opfer, zu dem wir berufen sind. Und es, jeder hat jetzt so ein bisschen erzählt, wie er Corona erlebt hat. Ich habe euch ja auch erzählt, dass es für mich auch eine Krise war, jetzt gar nicht privat, weil privat hatte ich mehr Zeit, aber in meinem Dienst als Pastor eine Identitätskrise, die noch nicht ganz fertig ist und auch eine Krise, wie geht es jetzt weiter mit der Gemeinde? Und ich sehe es als meine Aufgabe jetzt, euch als Gemeinde und die Gemeinde generell, auch darüber hinaus, vorzubereiten für das, was jetzt gerade ist und für das, was kommen wird. Und das ist unsere Aufgabe als Leiter, dass wir die Gemeinde zurüsten, zu bestehen und am Glauben dran zu bleiben. Und ich finde es interessant, was sich so in Gemeinden tut. Ich habe mit jemand aus Emmending gesprochen und sie haben gesagt, sie sortieren jetzt gar nicht von den Baptisten, von einer anderen Gemeinde, sie sortieren jetzt so sich ein bisschen neu und stellen sich neu auf und machen sich neue Gedanken, wie sie Gemeinde gestalten. Fand ich sehr interessant. Dann hatten wir das Pastorentreffen. Ich erzähle euch, was unsere anderen Baptistengemeinden machen. Offenburg hat noch geschlossen, weil die nicht genug Platz haben für ihre Leute mit Abstand. Emmendingen erlebt eine starke Explosion und Zuwachs an Leuten. Die haben so viele Leute, die sind jetzt in der Steinhalle, aber da reicht auch der Platz nicht mehr. Und Gundelfingen sagt, sie hatten eine starke Explosion während der Corona- und der YouTube-Gottesdienste. Und jetzt kommen aber ganz wenige. Also das fand ich einfach spannend zu hören. Und Ettenheim kommen auch noch nicht alle. Und ich versuche jetzt gerade mit euch rauszukriegen, was ist die Richtung, weil ich gerade erlebe, dass Gemeinde, wie sie strukturiert ist und wie Beziehungen zueinander stehen, sich neu sortiert. Also Gemeinde muss sich gerade neu aufstellen, muss sich Gedanken machen, wo geht's hin, wer sind wir, was wollen wir, was sind unsere Werte. Und das finde ich hochspannend. Und da habe ich heute einfach wieder ein paar Gedanken dazu in die Richtung. Es gibt ja in der Kirchengeschichte gibt's so Ansichten über das, wie die Kirche irgendwann am Ende sein wird. Also Jesus spricht ja von den letzten Tagen, in Matthäus 24, die letzten Tage vor seiner Wiederkunft. Und er erklärt, wie diese letzten Tage sein werden. Zum Beispiel was ganz Positives, dieses Evangelium, also die gute Nachricht, wird gepredigt in allen Nationen. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, muss das Evangelium in allen Nationen gepredigt werden. Und hier sehen wir eigentlich schon ein starkes Wachstum. Du hast mir was geschickt über Bibelübersetzungen und wie die Bibelübersetzung voranschreiten. Und wir wissen, dass immer mehr Leute auch erreicht werden und immer in mehr Sprachen die Bibel übersetzt wird. Das heißt, was wir in der Weltgeschichte gerade beobachten, ist eigentlich, es gibt so Schatten und Anzeichen, dass wir näher an die Wiederkunft Jesu kommen. Es gibt ja diese vielen Endzeitprediger, gerade bei YouTube, da bin ich immer sehr kritisch. Und die Bibel spricht auch gar nicht von Endzeit, sondern die Bibel spricht von den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu. Und um da ein gutes Bild zu kriegen, ist Matthäus 24. So, man sagt ja Matthäi am letzten. Also das ist so der Kern, wo wir Jesu Worte finden über diese letzten Tage. Und Jesus spricht davon, dass in den letzten Tagen sich was verändern wird für die Christen und in der Welt. Und zwar, dass eine Art Bedrängnis kommt für die Christen und dass diese Bedrängnis zunimmt und dass sie sogar gehasst werden von allen Nationen. Matthäus 24, Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten, werden sich untereinander hassen. Also Jesus zeichnet in Matthäus 24 ein Bild für die Gemeinde und für eine Entwicklung und sagt, in den letzten Tagen, bevor ich wiederkomme, da wird sich was verändern. Da wird sich eine Stimmung verändern. Und an anderer Stelle, in Lukas 18, sagt er, wenn ich wiederkomme, werde ich Glauben finden. Also die Stimmung wird sein, dass viele vom Glauben abfallen, dass die Gemeinde eigentlich gar nicht mehr so... Ich muss kurz anders ansetzen. Also es gibt ja in der Kirchengeschichte gibt's so Ideen über die Endzeit, über die letzten Tage, also diese Eschatologie, wie wird es am Ende sein. Da gibt es so verschiedene Ansichten und da gibt es zwei extreme Sichten. Eine Sicht sagt, die Gemeinde wird am Schluss herrschen, 1000 Jahre herrschen und die Gemeinde wird erfolgreich sein, sie wird in Politik sein, sie wird stark sein und dann kommt Jesus wieder. Also es kommt ein bisschen aus Amerika und es ist eine ganz extreme Ansicht, so eine Erfolgsgeschichte für die Gemeinde. Die Gemeinde wird überwinden, groß sein, alle werden es sehen und so. Und dann gibt es noch eine andere extreme Sicht, die auch aus England kommt und auch stark vertreten wird, dass die Gemeinde so abstirbt, dass die Gemeinde verhungert und man sieht es ja auch schon, niemand geht mehr in die Kirche. Und die Gemeinde wird so niedergehen und untergehen. Das sind so die zwei Extremsichten, aber Jesus bewegt sich eigentlich in der Mitte und ich denke, in der Mitte finden wir eine gute Sicht über die Gemeinde in den letzten Tagen. Und anhand von Matthäus 24 und anderen Stellen sieht man eigentlich, dass der Druck auf die Gemeinde zunehmen wird, aber dass dadurch diese Lichtkraft der Gemeinde heller wird. Ich sehe das an diesem Beispiel von was Jesus, dieses Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Ihr kennt es ja, da kommt der Feind und sät nachts Unkraut auf dieses gute Feld und dann wächst beides hoch irgendwie und Jesus sagt aber, lasst es beides wachsen, das soll beides wachsen und Frucht bringen. Und aber bevor dann diese Schnitter kommen und irgendwann die Ernte einholen, trägt ja der Weizen und das Unkraut Frucht. Und am Anfang vom Wachstum kann man noch beide nicht unterscheiden, was jetzt giftig und was gut ist. Aber an der Frucht erkennt man dann die guten Früchte und die schlechten Früchte. Das heißt, bevor diese Schnitter kommen und die Ernte einholen, wird diese Frucht sichtbar, die gute und die schlechte. Das heißt, in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt, wird es in der Welt sichtbarer sein. Dieses Licht und Finsternis wird deutlicher zu sehen sein. Und dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis wird auch größer. Und wir sind das Licht der Welt. Als Gemeinde haben wir die Berufung, in dieser Welt das Licht hinauszutragen, durch die gute Botschaft des Evangeliums. Nämlich dieses Evangelium wird verkündet in alle Welt. Und das ist unser Auftrag, dass wir das Licht hier nach Ettenheim tragen und darüber hinaus. Und die Menschen wollen es aber nicht hören, weil wir sind sowas als Christen wie so ein Gewissen der Nationen. Und sie wollen nicht von uns hören, dass bestimmte Dinge im sexuellen Bereich oder in diesem ganzen Gender-Mainstream, dass das nicht okay ist und dass die Bibel was anderes sagt. Deswegen gibt es da so einen Kampf eigentlich, wo die sagen, oh, ihr Gemeinde, ihr seid Fundamentalisten, ihr bewegt euch echt in eine extreme Richtung, wir wollen diese Freiheit haben Und deswegen wird diese Spannung in den letzten Tagen zunehmen. Und das sehen wir, dass das gerade passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns rüsten für diese Zeit, dass wir Prinzipien aus dem Wort Gottes, also ich möchte ganz groß dieses Wort Gottes hochhalten, weil hier drin steht die Zukunft für das, die letzten Tage, es ist hier prophezeit. Keine andere Religion hat so viel Wahrheit und so viel Voraussicht über das, was kommen wird. Und keine andere Religion hat so viel Einsicht. Also wir kriegen hier Einsicht in den Plan Gottes für diese Welt. Und hier drin finden wir Prinzipien und Ideen und Wahrheit, hauptsächlich Wahrheit, wie wir überwinden. Und eine Wahrheit möchte ich heute groß machen. Und es ist diese Wahrheit vom Kreuz. Also mit der wir in diesen letzten Tagen überwinden. Also wenn ich vom Kreuz spreche, meine ich jetzt nicht dieses Kreuz, was aus Holz hier gemacht ist, was ich übrigens mal überlegt habe, könnt ihr euch mal Gedanken machen. Wir haben mal gedacht, wir machen so ein altes, so aus Eiche irgendwie, so vom Meer abgewaschen und hinten dran mit LED-Beleuchtung, war nur mal so eine Idee. Denk mal drüber nach, also das hat man schon mal drüber gesprochen, sogar im Gemeinderat. Nicht, weil ich das nicht schön finde, aber das andere fände ich halt auch schön. Beleuchtung vielleicht auch. Aber ich spreche gar nicht jetzt über dieses Kreuz, sondern ich spreche über das Kreuz vor 2000 Jahren, also für das, was da passiert ist. Und ich habe das letztes Mal schon angedeutet, das Hauptziel Satans ist es, dass wir, die wir hier heute sitzen, dass er uns verschleiert, was an diesem Kreuz passiert ist. Also ich sage das nochmal in anderer Form. Der Feind, der dieses Unkraut auch da sät, der versucht, dass wir diesen Blick auf diese Tatsache, was am Kreuz passiert ist, dass wir das nicht verstehen, dass wir abgelenkt sind von anderen Dingen, aber dass wir das auch nicht erkennen, was am Kreuz passiert ist. Und ich glaube, eine Verführung in den letzten Tagen ist, dass die Christen nicht mehr verstehen und erkennen, was am Kreuz passiert ist, dass sie diese Identität, die Jesus uns da gibt, nicht haben. Und ich merke das auch, wir waren ja im Urlaub in Frankreich, ich liebe Frankreich übrigens, wo ist die Silvi? Alter, Frankreich ist so toll, also in Frankreich kann man zu spät kommen und die Leute sagen, du bist ja super pünktlich. In Frankreich lässt man sich viel Zeit beim Essen und also ich genieße es irgendwie nur mit der Sprache halt, finde ich ein bisschen schwierig, aber wir haben da so Holländer kennengelernt und nicht, dass wir im Urlaub Leute kennenlernen wollen. Im Urlaub wollen wir eigentlich unsere Ruhe. Aber die haben sich tatsächlich zwei Meter neben uns gestellt. Man konnte gar nicht, man musste miteinander reden. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ach Gott, was passiert hier gerade? Sind die jetzt offen? Oder? Und habe mich schon darauf vorbereitet, so auch bestimmt Zeugnis zu geben. Und abends ergab sich tatsächlich ein Gespräch und dann wurde mir aber klar, wie ich in früheren Tagen schon ganz oft Leuten erzählt habe, so und Jesus und Gott. Und dann wurde mir aber klar, hey Patrick, es ist so wichtig, dass du diese Dinge beim Namen nennst und auch den Namen Jesus ansprichst, dass es auch um Umkehr geht und dieses Evangelium komplett predigst. Ich habe früher immer so ein bisschen weggelassen, weil ich gedacht habe, ja komm. Und dann habe ich aber gemerkt, als hätte Gott meine Augen geöffnet, auch wieder durch Psalm 86. Herr, weise mir deinen Weg. Also es hat gerade so eine starke Wirkung bei mir, als würde Gott mir so ganz deutlich zeigen, mein Wort hier, das ist Wahrheit. Und wenn du das predigst, dann liegt darin eine Kraft. Und wenn du was weglässt, hat es keine Kraft. Und es hat auch meinen Predigtstil und meine Predigt jetzt verändert. Ich möchte viel stärker diese Wahrheit hier groß machen. Und darin sehe ich auch die Kraft, auch für euch. Und es ist eine Lüge und ein Irrtum, wenn ich da was weglasse. Ich bringe euch das und diese Wahrheit, die euch frei macht. Und so konnte ich wirklich auch den Namen Jesus nennen und konnte es nennen und habe irgendwie danach gemerkt, das hatte irgendwie eine andere Kraft. Und das meine ich auch mit diesem Kreuz, auch den Menschen dieses Kreuz zu prägen. Wir können das nicht weglassen. Sie brauchen dieses Kreuz. Das ist eine falsche Lehre, wenn wir das Kreuz weglassen. Weil das Kreuz ist das Zentrum der Schrift. Und an diesem Kreuz ist ja was passiert, was Entscheidendes. Ich habe das schon angedeutet. Das schaffen wir heute auch nicht wahrscheinlich, das Ganze zu erfassen. Aber wir können einen Schritt weiterkommen. Wir haben über Johannes 3, Vers 16 gesprochen, wie Gott die Welt liebt. Und Johannes 3, Vers 15 wird es ja erklärt, wie diese Liebe aussieht. Und Johannes, ein Jünger Jesu, er nimmt Bezug auf die Wüstenzeit bei Mose und sagt damals in der Wüstenzeit, da ist was passiert, ich erkläre euch das kurz, das Volk hat ja gemurrt irgendwie und dann hat Gott Schlangen geschickt und sie wurden gebissen, ich glaube sie starben, ja, starben sie? Ja, sie wurden von diesen Schlangen gebissen und starben. Und dann haben sie wieder zu Gott geschrien, ja, tut uns leid und so, wir haben gesündigt und zu Mose, hilf uns wieder. Und Mose sollte dann einen Stock aufrichten mit dieser Schlange drauf. Und ich habe mich gefragt, was kann denn das sein, eine Schlange auf einem Stock? Und wenn das Volk diese Schlange angeschaut hat, wurden sie geheilt und sind gesund geworden. Und ich konnte es irgendwie nicht verstehen, wie kann man gesund werden? Schlange steht doch für das Böse und für den Teufel. Wie konnten die gesund werden, wenn sie auf die Schlange stehen? Und dann erklärt Johannes das aber und sagt in Johannes 3, Vers 15, so wie der Menschensohn erhöht wurde, nee, anders, so wie die Mose die Schlange in der Wüste erhöht hatte, damals in der Wüstenwanderung, die Schlange auf einem Stock, so musste im Neuen Bund und im Neuen Testament auch der Menschensohn erhöht werden, nämlich auf Golgatha. Das heißt, was wir auf Golgatha am Kreuz haben, ist eine Erhöhung des Menschensohns. Und zwar so, dass die ganze Welt es sehen konnte. Und am allerwichtigsten aber ist, dass die geistliche Welt es sehen konnte. Wir lesen dann in Kolosser 2, dass durch das, was am Kreuz passiert ist, der Feind entwaffnet wurde und dass das wie so eine römische Parade war, wo man den Feind vorgeführt hatte in einem Käfig und er wurde zur Schau gestellt, heißt es in Kolosser. Und er wurde öffentlich zur Schau gestellt und entmachtet. Und der Schuldbrief, den er gegen uns hat, hat jetzt keine Macht und Kraft mehr. Also die Erhöhung des Menschensohns am Kreuz war für die geistliche, für die sichtbare und unsichtbare Welt der totale Sieg über das Böse. Jesus hat am Kreuz den Feind komplett besiegt. Der Feind hat kein Anrecht mehr an der Gemeinde. Der Feind hat in deinem Leben kein Anrecht, keine Rechte mehr. Er hat sie komplett verloren. Und das Einzige, was der Feind jetzt versucht, indem er diesen Samen sät, dass er dir versucht, dich anzuklagen und sagt, guck mal, hier ist deine Sünde, hier hat dich eine Schlange gebissen und an diesem Schlangenbiss wirst du sterben. Und hier hast du das gemacht und das. Aber er hat eigentlich keine Chance, außer wenn wir natürlich ihm Glauben schenken. Nämlich die Schlange, und das habe ich erst jetzt verstanden, was da am Kreuz passiert ist. In Korinther heißt es, er wurde für uns, das ist Jesus, zur Sünde gemacht. Das heißt, wenn wir hier die Schlange in der Wüste sehen als Bild für das Kreuz, dann bedeutet das so viel wie am Kreuz wurde Jesus wie eine Schlange, weil er wurde zur Sünde gemacht, er wurde selbst diese Sünde und deswegen denke ich, ist das ein Bild mit dieser Schlange. Jesus hat das alles, er wurde das, alles Sünde, alle Ungerechtigkeit, alle Schuld, die eigentlich wir haben, die wurde er am Kreuz. Und dann aber passiert Folgendes am Kreuz, durch seinen Tod wird Blut vergossen und durch das Blut vergossen kommt diese Gerechtigkeit und diese Versöhnung und durch dieses Blutvergießen wird das gesühnt, was Satan ja verklagt. Er sagt, ihr seid schuldig und Gott sagt, du hast recht. Aber durch das Blutvergießen wird das gesühnt und durch diese Sühne ist es ein für alle Mal erledigt. Jesus bringt dieses Opfer am Kreuz und ein für alle Mal ist es gegessen. Es braucht keine Sühne mehr. Und jetzt können wir durch das Kreuz und, jetzt kommt noch das Blut dazu, durch das Blut diese Sühne, also diese Vergebung, diese Gerechtigkeit, diese Heiligung erleben. Und deswegen ist das Kreuz so entscheidend wichtig, weil das für uns die absolute Wende bedeutet und auch für den Feind, weil er total besiegt wurde in diesem Moment am Kreuz. Deswegen ist das ist absolut entscheidend, dieses Blut, das Kreuz und dann das Blut. Durch das Blut wurde Sühne geschaffen. Und jetzt kommt ein Schlüssel. Also ich versuche an euren Augen zu erkennen, wie lange ihr aushaltet. Ich könnte auch jetzt schon aufhören, aber ihr müsst, wenn zwei Augen, ein Auge zugeht, heißt es, ich habe noch 5 Minuten, 2 Augen zu, dann weiß ich, ihr schlaft. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Also es geht ja darum, ums Überwinden und um diese Identität. Und in der Offenbarung 12, Vers 11, wird es nochmal beschrieben in der geistlichen Welt. Also die Bibel ist ja schon ein phänomenales Buch. Ich habe ja früher mal bei den Anthroposophen gearbeitet, 2,5 Jahre. Das sind ja wirkliche Freaks. Ich weiß nicht, Waldorfschule und so kennt ihr ja. Und die haben immer in der Akasha-Chronik gelesen. Und die hatten immer so Retreats. Und ich habe dann immer gefragt, hey, erzähl mir was von der Akasha-Chronik. Und dann so, nee, ist alles so ein bisschen geheim. Das ist so geheimes Wissen. Und ich so, was, und dann, was hast du auf dem Retreat gemacht? Ja, weiß ich nicht und so. Aber ich habe so eine geistliche Reise. Es war immer so geheimnisvoll. Und die eine Frau, die hatte dann so eine Salbe hier sich drauf gemacht, die konnte wahrsagen. Und die hat dann zu mir gesagt, ah, Patrick, hast du ein neues Auto? Ich so, ja. Mit Sportgetrieb? Ich so, ja. Ah, Patrick, ist dein Zehennagel eingewechselt? Ich so, ja. Nichts bei gedacht, hat irgendwann nicht gedacht, hä? Klar, die hat jetzt diese Salbe, wo sie sehen kann. Also die Anthroposophen sind Freaks. Und die haben die Akasha-Chronik, ihr Geheimwissen. Aber da steht ein Haufen Zeugs drin, was ich nicht verstehen konnte. Aber die Bibel ist ja auch so eine Chronik, aber eine ganz andere Chronik. Das ist eine Offenbarung, wo Gott sich offenbart. Und das ist auch wirklich so Zeug. Also wenn ihr jetzt da rausgeht, auf eine Party war ich gestern zum Beispiel, und ich erzähle denen vom Blut Jesu, dann wissen sie überhaupt nicht, was jetzt los ist. Sie finden die total schräg bestimmt. Das Kreuz können sie noch nachvollziehen, war das Blut Jesu. Das ist schon schräg, aber es ist eine Offenbarung über die geistliche Welt. Und in dieser geistlichen Welt findet ein Kampf statt, schreibt die Offenbarung. Ein Kampf zwischen Satan, der auch Drache genannt wird, und Jesus. Und es heißt, ich glaube, in Thessaloniker steht es, dass wenn Jesus wiederkommt, mit einem Hauch seines Mundes wird er den Satan vernichten, gerade wegblasen. Und in diesem Kampf, das wird in Offenbarung 12, Vers 11 beschrieben, das sind wir ja mit drin. Also wir sind ja hineinversetzt und wir herrschen ja mit Christus. Wir kommen nicht aus diesem Kampf raus. Deswegen, und jetzt steht aber hier Offenbarung 12, Vers 11, von Christen, die überwunden haben. Hier steht auch übrigens drin, dass alle Nationen vor dem Thron kommen. Aus allen Nationen werden sie kommen anzubeten. Also aus allen Nationen werden Menschen gläubig sein. Auch aus irgendeinem Buschstamm in Südamerika, den noch kein Mensch, wo die Bibel noch nicht hat. Also das wird passieren, weil dieses Evangelium wird überall hin gepredigt. Also Offenbarung 12 haben wir diesen Kampf zwischen Drachen und so, und der wird dann rausgeschmissen, die Schlange, und wird auf die Erde geworfen. Das wird dann erst später, denke ich, das ist nicht so ganz eindeutig. Aber jetzt geht es darum, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Also das ist dann auch, wenn Jesus wiedergekommen ist und so, und wenn seine Macht und wenn das geworden ist, was da alles verheißen wurde. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, das ist Satan, der sie verklagte Tag und Nacht, der euch ja versucht zu verklagen und euch das Kreuz zu verschleiern. Und sie haben überwunden, sie, das bist du, also ich, wir. Sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Also hier ist klar, dass die Christen überwunden haben, und zwar hier steht, wie sie haben ihn, also den Satan, überwunden, durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt. Also, aber der Kern ist dieses Überwinden des Feindes für die Gemeinde in den letzten Tagen ist durch das Blut und, das kommt jetzt noch dazu, durch das Bekenntnis oder durch das Wort ihres Zeugnisses. Seid ihr noch dabei so oder habe ich jetzt schon über eure Köpfe hinweg gepredigt? Muss ich kurz sagen. Weil manchmal passiert mir das, dass ich dann viele Gedanken habe und euch verliere. Das muss ich jetzt sicherstellen. Ich überlege mir dann immer irgendwelche Beispiele. Man soll ja immer in der Predigt alle 5 Minuten ein Beispiel bringen, damit der Kopf sich wieder erholt, aber mir fallen als keine Beispiele ein. Und von mir habe ich ja schon alles erzählt. Deswegen versuche ich jetzt so kurz, dass euer Kopf sich erholt und ich meine Gedanken aber nochmal klar kriegen kann, in welche Richtung wir gehen und auf die Uhr schauen. Aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Sie haben überwunden durch das Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Durch das Bekenntnis steht da. Also die Gemeinde, die überwindet, sind die Leute, die ein Bekenntnis haben. Bekenntnis heißt, ich sage das Gleiche, wie du sagst. Also wenn jetzt der Tobi sagt, ich bin toll und ich habe diesen Beruf und ich sage ihm das nach, dann habe ich das auch bekannt, was er sagt. Das ist jetzt kein so gutes Beispiel. Also ich sage es anders. Nee. Bekenntnis heißt, ich sage das, was der andere auch sagt. Ich beziehe es auf Jesus, Tobi, weil ich gar kein so gutes Beispiel. Also Bekenntnis heißt, ich sage das, was Jesus sagt. Ich bekenne das, was er auch gesagt hat und ich sage das Gleiche, das wollte ich sagen. Ich sage das Gleiche wie er. Also überwunden haben die, die das Gleiche sagen. Und zwar geht es hier um das Blut. Und dazu müsst ihr diesen Hintergrund verstehen, wo das denn herkommt. Aber das kann ich nicht ganz erklären. Ich kann es so ein bisschen anreißen. Es war ja früher zur Zeit Mose, hat Gott ja das Passa eingesetzt. Bei der 10. Plage hat er gesagt, jetzt feiert ihr das Passa, ihr schlachtet jetzt ein Lamm und das Blut macht ihr in eine Schüssel und wenn dann dieses Gericht kommt, dann soll der Vater des Hauses das Blut an die Seitenpfosten und an den Oberpfosten machen. Und wenn dann dieser Zerstörer kommt oder so, dann wird das Blut euch schützen. Also die Zeremonie des Passa-Lammes oder des Passamales war damals, man sollte ein unbeflecktes Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten, nicht unten hin, aber oben und an die Seite schmieren, damit dieses Gericht nicht kam, sondern man geschützt ist, wenn man im Haus geblieben ist. Also das Passa-Lamm war dieses Opfer, was Israel beschützt hat. Und im Neuen Testament erklärt Paulus dann, ich kann euch die Bibelstellen auch nachher geben, dass Christus dieses Passalam ist. Also Paulus und Christus selber deutet es dann und erklärt, was im Alten Testament da passiert ist und dass jetzt Christus dieses Opfer ist. Und es war dann so bei Mose, dass man das Blut in der Schüssel gesammelt hat und dann mit Isop, wie man das spricht, ihr wart schon mal in Israel, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, das ist so ein Kraut. Mit dem Isop sollte man das an die Türpfosten und an den Oberpfosten halt schmieren. Und wenn wir das jetzt versuchen im Neuen Testament zu deuten, dann ist klar, Christus ist dieses Opferlamm und dieses Isop, das ist eigentlich das Entscheidende. Das Isop hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung, aber ohne das Isop kommt das Blut nicht an die Pfosten dieses Hauses. Das heißt, das Isop muss irgendeine Bedeutung haben. Und ich verstehe das so, dass das Isop hier zusammenhängt mit diesem Bekenntnis. Also in Offenbarung 12, Vers 11, sie haben überwunden durch das Wort ihres Bekenntnisses. Also ich verstehe das so, dass durch unser Bekenntnis das Blut an die Tür unseres Hauses, unseres Herzens kommt. Durch das, was wir aussprechen, geschieht was. Wir sehen es auch in der Bibel, dass etwas, was wir bekennen, ist etwas, was wir schaffen etwas. Also die Zunge zum Beispiel hat ja Macht, dieses Schiff zu lenken oder auch ein Feuer zu entzünden. Durch dieses Wort wird die Erde geschaffen. Und durch dieses Bekenntnis der Christen kommt dieses Blut an unser Lebenshaus. Und darum geht es. Es geht darum, dass das Blut des Passalams, also das Blut Jesu, eine Realität wird für uns. Und wir haben vielleicht schon viel darüber gehört und manche Leute stellen auch jemanden unter das Blut und ist auch alles gut. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was macht denn dieses Blut ganz konkret und dass, wenn wir morgens aufstehen, wir das bekennen, dass das ein Bekenntnis von uns wird. Und vielleicht fangen wir heute noch damit an, einfach, was das Blut für uns tut. Dass das eine Realität wird in unserem Alltag. Wir haben schon viel davon gehört, aber der Teufel hat es geschafft, es zu verschleiern, die Realität und die Kraft dieses Blutes durch das Kreuz. Und das sind mehrere Punkte. Ich habe hier 7 Punkte, die habe ich von Derek Prince und die finde ich irgendwie gut ausgewogen und ich fange einfach mal mit einem an. Das Blut hat uns errettet. Wir sind durch Christi Blut errettet. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. So, jetzt geht die Zeit aus, deswegen machen wir, glaube ich, nur den einen Punkt. Die anderen 6 Punkte über das Blut mache ich nächstes Mal. Oder? Was denkt ihr, wie lange? Ja, so. Okay, wir machen diesen ersten Punkt. Durch das Blut sind wir erlöst von der Macht des Feindes. Mit dem teuren Blut Christi. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi. Ich bin erlöst und errettet durch das Blut Christi. Ich deute euch noch die anderen an. Ich bin gereinigt durch das Blut Christi, Johannes 1, Vers 8. Ich bin gerechtfertigt durch das Blut Christi. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Das heißt, auch wenn wir Mord oder Totschlag begangen haben, Kapitalverbrechen, wir werden als nicht schuldig befunden durch das Blut. Römer 5, Vers 9. Wir sind geheiligt, wir haben Leben. Und eben der erste Punkt, wir sind erlöst oder rettet durch das Blut. Das heißt, wenn ihr morgen aufsteht oder schon heute Abend und ihr anfangt, das zu bekennen für euer Leben, vielleicht mache ich mal so Bekenntniskarten noch oder so, wo das draufsteht, ich bin errettet von der Macht des Feindes durch das Blut Jesu, oder ein anderer Satz, durch das Blut Jesu bin ich von der Macht des Feindes errettet. Wenn wir das heute mitnehmen als eine Sache, die wir aussprechen, dieses Bekenntnis, durch das Blut an das Haus unseres Lebens kommt, dann verändert sich was in unserem Leben. Wenn wir anfangen, als Gemeinde in der Endzeit die Kraft dieses Blutes zu proklamieren, dann überwinden wir den Feind. Und das versuche ich euch nahezubringen. Ich versuche es euch so weit nahezubringen, dass wir, also nicht nur ihr, sondern wir das am Schluss können, dass wir das Blut Jesu proklamieren können, dass wir hier rausgehen und in diese Welt und sagen, das Blut Jesu hat mich errettet von dieser Welt, diese Welt hat kein Anrecht mehr an mir. Und ich bin durch Jesus versetzt in das Reich des Lichts und deswegen berufen, als König und Priester zu herrschen. Das ist mein letzter Satz eben. Ich bin durch das Blut Jesu errettet aus der Macht der Finsternis. Können wir das mal sagen? Müssen wir dazu Maske aufziehen oder wenn wir es leise sagen? Ich spreche es euch vor und ihr sprecht es nach und ihr nehmt es mit nach Hause. Ich bin durch das Blut Jesu errettet aus der Macht der Finsternis. Ich bin. Und wird Jesus Glauben finden, wenn er wiederkommt, sagt er. Glaubt ihr das, was wir gerade? Könnt ihr es nochmal sagen? Und auch das Glauben? Ich bin durch das Blut Jesu errettet aus der Macht der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Lichts. Das nehmen wir für heute mit. Und das wollen wir lernen. Ich übergebe wieder an dich. Und danke, dass ihr mir so lange zugehört habt, aber es war mir irgendwie wichtig, das so weit zu bringen. Amen.